Und hier ist wieder Zwischenspiel, der Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Mein Name ist Beate Breidenbach und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast, der wunderbaren Sopranistin Ruzan Mantashyan. Hallo Ruzan.
Hallo, freue mich auch hier zu sein.
Vielleicht erinnern Sie sich, Ruzan war hier am Opernhaus bereits zu hören als Fiordiligi in Così fan tutte, damals in der Inszenierung von Kirill Serebrennikov. Darauf werden wir sicher noch nachher zurückkommen. Außerdem hat sie die Mimi hier schon gesungen am Opernhaus in La Bohème und jetzt ist sie wieder nach Zürich zurückgekommen für die Elvira in Don Giovanni. Und die Wiederaufnahme unseres Don Giovanni, die ist am 23. September. Ruzan stammt aus Jerewan in Armenien. Sie spricht neben ihrer Muttersprache auch noch perfekt Russisch, Englisch, Italienisch, Französisch und auch Deutsch. Sie lebt in Hamburg und sie hat sich von mir überreden lassen, diesen Podcast auch heute auf Deutsch zu machen. Das finde ich super. Ruzan, lass uns doch zuerst über deine Anfänge als Sängerin sprechen. Ich habe jetzt mich natürlich vorbereitet auf unseren Podcast und habe so ein bisschen im Internet nachgelesen, was man da so findet über dich. Und da habe ich unter anderem gelesen, dass du mal ursprünglich eigentlich am liebsten Popsängerin geworden wärst und dass Christina Aguilera dein großes Vorbild war. Wie kam das denn?
Ja, genau. Also ich muss mich entschuldigen vielleicht, wenn es alles etwas falsch auf Deutsch ist oder nicht stimmt und was, aber ich versuche.
Alle werden dir verzeihen, da bin ich sicher.
Ja, Christina Aguilera war mein Pop-Idol sozusagen, als ich 14 Jahre alt war, weil davor habe ich Klavier studiert und ich dachte, ich werde eine Klavierspielerin.
Ja, wolltest du Pianistin zuerst werden?
Ja, das ist mein sozusagen erste Liebe.
Okay.
Und mit Klavier habe ich echt Musik geliebt und überlebt und alles was darum geht. Aber dann habe ich nochmal überlegt und habe gesagt, nee, ich kann nicht meinen ganzen Tag mit Klavier
Wenn man Pianistin werden will, dann muss man wahnsinnig viel üben.
Ja,
ne?
Ja,
stundenlang immer allein am Klavier.
Und, und das ist Hammer, wenn das gut ist. Das ist echt super, aber ich dachte mir, so ein anderer Lifestyle im Leben. Ich wollte auch ein bisschen normales Leben haben. Deswegen, also singen, sang ich immer, aber mit 14, man ist nicht so viel, also in Oper, also ich war so nicht ganz viel mit Oper verliebt oder was, mehr Pop und Christina Aguilera war mein Idol, weil, also man muss sagen, dass es gab zwei so Gruppen, Britney Spears und Aguilera-Fans.
Ah, okay.
Und Britney, ich konnte nicht. Ich konnte nicht.
Also, du konntest sie nicht leiden.
Weil Christina Aguilera hatte diese Stimme, diese Vokale, das war nicht einfacher singen, sozusagen. Es war mehr Elemente von Jazz, Blues und das war echt super für mich, interessant. Und deswegen Aguilera und ich suche nicht einfache Ways, einfache Dinge. Also, deswegen vielleicht auch Aguilera. Und als ich das meiner Mutter gesagt habe, ich möchte ein Popsängerin werden, meine Mutter war so
schockiert.
schockiert. Und aber sie hat gesagt, du musst probieren, klassische Musik zu singen, beziehungsweise Oper. Und wenn du das singen kannst, du kannst alles singen. Also dann, das ist das Schwierigste. Und wenn du das schaffst, dann kannst du alles.
Mhm.
Aber sie dachte, ich werde das hassen.
Oder so, da hat sie sich verrechnet.
Ja, ganz.
Okay, und du hast dann in Jerewan mit Gesang angefangen. Und dann bist du aber auch noch, glaube ich, nach Italien gegangen und hast da viele Meisterkurse gemacht.
Ja, danach war ich in Italien mit Mirella Freni für 2 Jahre studiert. Ja. Und danach war in Frankfurt. Frankfurt am Main mit Hedwig Fassbender.
Ja.
Und dann war in Paris noch für Opernstudio für 2 Jahre. Und dann war fertig. Also das war ganz viel Arbeit für die Sprachen auch. Also ich wusste, dass Italienisch, Französisch, Deutsch sind die Sprachen, die ich am meisten singen werde im Futur. Und auch deswegen. Es war nie für nur für einen Gesangsprofessor oder was. Ich hatte immer so, ich suchte andere positive Sachen, die ich in meinem CV anstellen kann oder es einfach gut für meine Entwicklung.
Ja, ja. Und dann ging es dann ziemlich schnell los mit der Karriere, oder? Was waren deine ersten größeren Engagements? Wie hat es angefangen
mit der Karriere? Ja, eigentlich meine allererste Rolle war in 2012, als ich noch in Frankfurt war. Mit Susanne in Figaros Hochzeit. Und das war echt erste große Rolle in einem professionellen Theater. Und da habe ich vielleicht 4 Kilos abgenommen.
Ja, Susanne ist natürlich so eine riesige Partie. Ist sehr lang, ist immer auf der Bühne, muss ganz viel spielen, ganz viele verschiedene Szenen.
Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe das nicht mehr gesungen.
Seitdem?
Ja, seitdem. Ah, ja. Aber das war eine große, große Erfahrung.
Ja.
Und natürlich am Anfang war ich so nervös, ich wollte alles richtig machen, alles geben und deswegen war ich nicht so
entspannt.
Ruhig, entspannt. Und einer meiner Kollegen hat gesagt, du hast alles, also einfach entspann dich und du, das schaffst du. Und es klingt so einfach. Ne?
Natürlich, entspann dich einfach, als wenn es das Einfachste der Welt wäre.
Ja, aber das hat etwas an mir gesagt, also beim Singen ist auch so, wenn du ganz, ganz
verspannt bist.
Also du kannst nicht schön singen.
Natürlich.
Du kannst singen vielleicht, aber es ist nicht schön, es ist nicht frei, es, es füllt nicht den Raum. Deswegen habe ich gesagt, nee, das Körper ist auch so.
Aber so eben, ich sage, also man kann das ganz einfach sagen, entspann dich doch mal, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man das dann auch kann. Also was war dein Weg dann hin zur Entspannung? Wie hast du zu dieser Entspannung gefunden?
Erster Schritt war genau Gehirn. Also du musst das verstehen. Du bist nicht entspannt. Dann findest du Wege. Zum Beispiel, man kann Yoga machen. Man muss als, wie beim Sportler, du musst immer mit deinem Psychologie arbeiten. Es ist ganz viel Arbeit in deinem Kopf und ganz wenig in diesem Sinne mit Singen zu tun. So wie du im Theater kommst, also wie du dich fühlst, wie du das dich vorstellst und alles. Das hat mir ganz gut geholfen. Also, es ist wie im Theater, also du stellst dich vor, die Situation und alles und dann spielst du. Ne?
Ja.
Ein bisschen war das hilfreich im Leben auch, dass ich mich das vorstelle, okay, jetzt alles ist gut. Also ich kenne die Rolle und das macht mehr Spaß, wenn du ganz entspannt bist und das habe ich auch in meinem Bewusstsein so festgestellt und dann muss es viel Spaß machen, ich diesen Beruf machen möchte.
Ja,
ja, genau. Das war viel Arbeit im Kopf und zusammen, das hat gut funktioniert.
Mhm. Und hast du diese Arbeit im Kopf hauptsächlich mit dir selbst gemacht? Oder hattest du Menschen, die dich da unterstützt haben? Coaches, Berater, Lehrer?
Intuitiv machte ich das so, am Anfang alleine. Und dann in Frankfurt hatten wir gute Unterrichte. Also, wie hieß das? So wie Alexander-Technik oder...
So
einmal hatte ich Entspannungstechniken. Also das ist immer gut. Ich erinnere mich an eine Situation. Es war ein Hochschulkonzert, eine Arie oder ein Lied musste ich singen und ich war nervös. Und
was ja ganz
also
normal
zum Singen,
ist
das ist normal. Aber eine meiner Professoren hat gesagt, okay, das ist gut. Du bist nervös. Aber versuch, deine Emotionen, deine Nervosität an deine Rolle zu geben. Das ist eine Arie oder ein Lied, aber du erzählst was. Und deswegen kannst du diese Emotion ein bisschen verarbeiten. Ja, das klingt einfacher, als es ist, aber wie immer, also wenn ich etwas verstehe, dann kann ich damit arbeiten, mit mir geht es so. Und ich habe versucht und ich war noch in der Hochschule, es war kein Met oder was, kein Zürich Offenhaar, also, du kannst ein bisschen
ausprobieren.
Ja. Und ich glaube, man muss immer das machen können, im Beruf. Ein bisschen ausprobieren, weil wir haben nur Bühne dafür. Und manche Sachen, die klingen ganz gut im Raum, aber auf der Bühne, es ändert sich.
Also, ja.
Man muss diese Entspannung ist ein gutes Thema, weil man muss nicht so viel Druck haben. Mhm. Alle sind ganz verantwortlich für was die machen, aber ein 5% Entspannung ist immer gut, spielerisch zu sein. Ja. Ich finde es immer gut.
Aber du hast jetzt den Druck angesprochen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn so eine Karriere losgeht und wenn man dann so zum ersten Mal an die großen Häuser kommt, was du ja schon hinter dir hast, da ist doch automatisch auch viel Druck, oder? Muss ja mit diesem Druck auch umgehen lernen. Der ist ja da, oder? Der Druck.
Ja, selbstverständlich. Ein Lied oder Arie zu singen in einem Hochschulkonzert ist anders. Aber wenn du an die große Bühne stehst und ich habe das erlebt und ich musste damit arbeiten. Und wie gesagt, es in Raum, weil es war okay. Und auf der Bühne, es war anders. Und es hat mir vielleicht 2 oder 3 Jahre, ich brauchte 2, 3 Jahre zu verstehen, was los ist.
Ja.
Und am Ende, es war auch ich war nicht entspannt. Mhm. Etwas hatte mich ein bisschen in diese Verspannung gebracht und das ist schwierig, weil du hast keine Lehrer da auf die Bühne, die stehen mit dir, du hast nur deine Kollegen.
Mhm. Aber wenn man Glück hat, können Kollegen ja auch sehr unterstützend sein.
Ja. Meiner Kollege, die auch mein Mann ist, hat mich geholfen. Ganz geholfen.
Verstehe. Ja. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf, glaube ich. Ja, ich wollte jetzt gerne eigentlich nochmal auf unsere Cousine zurückkommen, deine Fiordiligi, die du hier bei uns in Zürich gesungen hast. Das war ja damals ein sehr besonderes Projekt, das in der Schweiz und aber auch international viel Aufsehen erregt hat. Denn der Regisseur Kirill Serebrennikov konnte damals, 2018, sein Konzept nicht selbst auf die Bühne bringen. Er saß nämlich damals in Moskau in Hausarrest. Mittlerweile konnte er zum Glück Russland verlassen und lebt in Berlin. Dass das damals funktionieren konnte, diese Oper ohne den Regisseur auf die Bühne zu bringen, das hatte natürlich mit Kirills fantastischem Assistenten Jewgeni Kuragin zu tun, aber auch mit euch, mit dem Ensemble, dass ihr so unglaublich toll zusammengehalten habt und dass ihr das, glaube ich, auch unbedingt wolltet, dieses Stück, diese Produktion, dieses Projekt, die Konzeption von Kirill auf die Bühne zu bringen. Wie hast du diese Arbeit damals erlebt? Wie erinnerst du dich daran?
Ah, das ist die genaue Beschreibung. Und wir wollten alles Mögliches und Unmögliches machen, damit diese Produktion nicht einfach stattfindet, aber auch gut sei. Und weil es war eine gute Konzeption. Und ich denke an diese Zeiten mit so ein großes Lächeln, weil mit Anna Gorjatschowa, wir sind Freunde geworden nachdem. Wir haben auch ganz viel Spaß gehabt auf der Bühne und nicht nur auf der Bühne. Es war echt eine super, super Gruppe, die so fest zusammen war. Alle waren an die gleiche Energie, hatten die gleiche Energie, die gleiche Wünsche. Und deswegen haben wir das, 3 Spielzeiten
gespielt.
Und das war immer ein Erfolg, immer sold out. Man wünscht sich, dass die Leute auch Spaß haben, wie wir haben das gemacht. Ich habe nur eine Sache, wünschte ich mir, dass wir mit Kirill darauf arbeiten könnten. Aber das hat nicht geklappt. Aber vielleicht etwas anders würden mich machen. Ich habe ihn getroffen in Berlin, als er diese Produktion in Berlin, Komische Oper,
übertragen hat.
Ja. Und wir haben das erste Mal da im Foyer oder in der Kantine uns getroffen.
Zum ersten Mal persönlich seid ihr euch da begegnet. Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Das war echte Emotion. Und das ist echt schade. Ich finde das schade, dass ich diese Rolle nicht mit ihm arbeiten könnte. Aber mit Jewgeni Kulagin als sein rechter Hand, wir haben so viel geschafft, so viel gearbeitet, so viel habe ich auch gelernt.
Ja, Ja. Ja, also ich habe es auch als eine ganz, ganz besondere Zeit in Erinnerung und auch natürlich war es, glaube ich, für Kirill sehr wichtig, dass das hier stattfinden konnte, obwohl er nicht dabei sein konnte. Das war auch so ein bisschen so wie unsere Protestaktion dagegen, dass er da unrechtmäßig im Hausarrest sitzen musste. Ne?
Ja.
Ja, ich würde sagen, jetzt ist Zeit für ein bisschen Musik und wir hören natürlich einen Ausschnitt aus Così fan tutte, aus unserer Così fan tutte mit Ruzan Mantashian als Fiordiligi. Und zwar ist das ein Mitschnitt unserer Premiere von 2018. Es spielt die Philharmonia Zürich unter der Leitung von Cornelius Meister.
Thank you.
Ja, vor 5 Jahren war das.
Meine Stimme hat auch sich geändert.
Deine Stimme hat sich verändert. Was würdest du sagen, wie hat sie sich verändert?
Ach, mittlerweile habe ich ein Kind auch gehabt.
Das ist jetzt 10 Monate alt. Ist noch gar nicht lange her.
Ja, ist noch
kein. Was bedeutet das dann für die Stimme? Was hat das für dich in der Entwicklung der Stimme bedeutet? Was glaubst du, kann man das schon sagen überhaupt?
Ja, aber es hat mit Gehirn begonnen. Ich glaube, ich bin irgendwie mehr entspannt. Immer wieder.
Ja, immer wieder das Thema Entspannung.
Ja, aber es ist ganz wichtig als Sänger und als Mensch auch, weil ich bin jetzt, ich weiß, was wichtig ist.
Ja, ja.
Also alle Erste kommt Familie. Ich wusste das schon, aber ich hatte keine eigene Familie, also große Familie. Ja. Und jetzt denke ich, weil meine Familie ist groß geworden und meine Prioritäten sind gut verteilt.
Mhm.
Und ich liebe, was ich mache. Ich liebe meinen Beruf und alles, aber es macht immer mehr Spaß, so mit mehr Leute in meinem Leben, also und mein Sohn, mein Mann, mein Beruf, also, das ist super. Ich finde mich ganz. Ich fühle das so.
Das ist sehr schön. Es könnte ja auch so sein, dass du dich ganz hin und her gerissen fühlst oder zerrissen zwischen Familie und Beruf. Und es ist auch alles nicht so einfach, unter einen Hut zu kriegen und Organisation und so weiter. Aber für dich ist es eher das Gegenteil.
Es ist überhaupt nicht einfach. Man muss viel organisieren, aber es bringt so viel Glück. Am Ende des Tages, oder also was ist glücklich sein? Was ist das überhaupt? Ja, das sind die kleinen Momente im Leben. Und wenn mein Sohn lächelt, ich bin glücklich. Ich bin also glücklichste Mensch der Welt. Oder wenn ich auf die Bühne stehe und singe und spiele. Und das macht jemanden glücklich. Oder ich sehe ein gutes Feedback. Das macht mich glücklich. Ja. Das sind Momente.
Mhm.
Und mein Leben ist glücklicherweise reich mit diesen Momenten.
Ja, wie schön. Kommen wir doch vielleicht mal auf deine Herkunft. Du kommst ja aus Armenien, wir haben es vorhin schon gehört. Und du bist geboren in einer Zeit, die eigentlich die Zeit eines Zerfalls war. Zerfall der Sowjetunion. Es war eine Krisenzeit mit vielen Umbrüchen und Unsicherheiten und auch dem Aufflammen des Konflikts um Nagorno-Karabach, Bergkarabach. Wie würdest du denn sagen, du lebst ja nicht lange schon nicht mehr in Armenien, wie würdest du sagen, ist die Situation jetzt im Moment in deinem Heimatland?
Ja, schwierig. Natürlich meine Eltern, meine Schwester und mein Bruder sind immer in Armenien. Meine viele Freunde und Verwandte, das ist eine große armenische Familie.
Ja.
Also, die sind in Armenien und man wünscht sich nur, dass die Situation ruhiger werde oder zumindest ohne Krieg überall. Also jetzt alle können das leider fühlen, dass es bringt nichts Gutes, nie. Und jetzt die Situation in Artsakh ist so, dass, also Nagorno-Karabach in Armenien, wir sagen Artsakh, ist so, dass die 120.000 Menschen jetzt sind in Blockade.
Ja, Artsakh, also die Enklave Nagorno-Karabach oder Bergkarabach, die ist ja, ich habe das nochmal nachgelesen, seit dem 12. Dezember 2022 von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Vielleicht müssen wir es nochmal kurz sagen. Es geht ja da um einen schon lange schwelenden und immer wieder aufflammenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, der zwischendurch dann auch mal befeuert wurde von der Türkei auf der einen und Russland auf der anderen Seite. Das ist ein Grenzkonflikt, der immer wieder viele Tote und Verletzte fordert. Und jetzt haben eben aktuell 120.000 Menschen nicht genug zu essen, keine Medikamente und kein Benzin.
Ja, die sind Menschen, die müssen essen, die müssen leben. Also und jetzt, man kann auch sagen, dass es ist wie ein Genozid beschrieben. Es ist nicht schön, nichts Schönes, aber wir hoffen, dass es muss ändern, es muss sich ändern.
Mhm.
Wir sind alle Menschen und ja, ich weiß nicht. Ich hoffe nur. Ich hoffe nur, dass jetzt zum Ende kommt, also diese Situation. Und natürlich, also wenn die Situation in Artsach so schlecht ist, in Armenien sind Menschen auch unglücklich.
Natürlich. Aber du hoffst ja nicht nur, sondern du engagierst dich auch dass die Situation besser wird mit dem, was du am besten kannst. Musik machen natürlich. Ich habe gelesen, im Internet habe ich das gefunden, ein virtuelles Festival. Artsach Peace Festival heißt das. Sag doch kurz was dazu, was das ist.
Meine Freunde haben das gestartet und ich war ganz glücklich, teilzunehmen. Diese Menschen haben Bedürfnisse, auch Musik zu hören und erleben. Und wir können das auch nicht machen, weil die sind in Blockaden.
Genau, ihr könnt da gar nicht hin, ne? Also man kann jetzt nicht dorthin gehen und ein Konzert dort veranstalten, sondern es ist wirklich komplett abgeriegelt.
Isoliert.
Man kann nicht da rein.
Ja. Die sind isoliert. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir können ein virtuelles Festival starten. Und das hat Lilith Blejan gestartet. Sie ist eine Sängerin und Kompositor. Ja, viele, viele Leute, nicht nur Sänger, auch Musiker, also Geigerinnen, Geigerinnen und Schauspiel, alles. Ist ganz groß geworden jetzt, weil viele, viele Leute fühlen diese, nicht nur Mitleid, aber diese Notwendigkeit, etwas zu machen. Was das macht auch, es bringt mehr Leute hören über diese Blockade, weil es ist nicht so viel gesprochen in News und das ist nicht gut. Das ist nicht
ja, das hat natürlich damit zu tun, dass das alles überschattet ist vom Krieg in der Ukraine. Ne? Ja. Also das ist ja im Moment das beherrschende Thema und deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch so sehr in den Hintergrund gerückt, dass viele vielleicht jetzt sogar durch unseren Podcast zum ersten Mal dafür hören.
Ja, wenn es also ein Mensch mehr bewusst macht über diese Probleme, dann bin ich glücklich.
Mhm. Wir hören jetzt das Lied, das du singst in diesem virtuellen Festival, Artsach Peace Festival. Das ist sehr, sehr anrührend. Das ist auf Armenisch. Deswegen musst du vielleicht noch kurz sagen, worum es da geht in diesem Lied.
Ja, dieses Lied heißt Anduni und es Komitas geschrieben. Komitas ist unser Nationalkompositor, so unsere. Er hat ganz viel für unsere Musik gemacht. Er hat gereinigt sozusagen unsere Musik, traditionelle Musik von fremden Noten. Und dieses Lied ist ganz schwierig, weil emotionell ist ganz schwierig zu singen. Aber auch technisch muss man viel, viel arbeiten, das singen zu können. Das heißt, ohne Heimat, heimatlos. Das ist ganz, es geht um Thema, was jetzt in Artsach ist. Ja, wir können vielleicht das mal hören.
Das machen wir.
Thank you.
Vielleicht können wir noch sagen, wo man dieses virtuelle Festival findet, wenn man das nachschauen möchte.
In alle Socials kann man vielleicht in Instagram oder Facebook, ja, auf YouTube glaube ich auch, einfach in Google tappen und da erscheint alle diese Pages.
Die Beiträge.
Beiträge.
Ja, ja. Ja, vielleicht sprechen wir jetzt noch kurz über deine Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren. Ich hatte ja das Glück, mit dabei zu sein, wie du die Natascha gesungen hast in Genf, in Krieg und Frieden, in der Inszenierung von Calixto Bieto. Und ich muss sagen, ich denke immer noch sehr gerne daran zurück. Ich war sehr beeindruckt davon, wie du dich auf Calixto eingelassen hast, wie du bereit warst, in diese extremen Gefühlszustände dieser Figur hineinzugehen, der Natascha, und wie du die Entwicklung von einem jungen, naiven Mädchen auf der Suche nach dem Glück hin zu einer gereiften, erwachsen gewordenen Frau gezeichnet hast, die ihren eigenen Weg geht. Was hast du denn von dieser Produktion, von dieser Arbeit mit Calixto Bieto mitgenommen?
Allererster, es war großartig, mit ihm zu arbeiten, wie er ist, ein Mensch, wie er das alles sich vorstellt und alles. Also man kann, zumindest ich konnte mich so einfach frei lassen und vertrauen. Ja, vertrauen, deswegen auch entspannt sein, weil ich wusste, dass er weiß, was er will. Oder will nicht. Das ist auch wichtig. Mhm. Und es war auch ein kreatives Arbeit mit ihm, weil ich bin sicher, dass er kannte mich nicht und er kannte nicht, wie ich bin beim Arbeit als Künstlerin. Und vielleicht hat er etwas auch verändert während des Arbeites. Und ich auch. Also ich liebe diese Partie und man macht das nicht ganz oft. Das
ist ja so ein Riesenstück mit ganz, ganz, ganz vielen Rollen. Ich glaube, 70 Rollen.
Aber trotzdem, diese Inszenierung hatte alles, was ich mag. Also immer auf der Bühne stehen zu können, nicht nur so zu machen, aber jede Rolle, klein oder groß, egal, es gab keine kleine Rolle. Alle erzählten etwas.
Genau.
Seine eigene Geschichte.
Ja.
Und aber das hatte viel Harmonie dazwischen. Es war nicht so, also ich sage meine, ich bin solo, ich bin hier, meine Geschichte zu erzählen. Aber es war echt eine schöne Produktion und ich war vielleicht zum ersten Mal traurig, wenn es am Ende war. Ja. Ich wollte noch ein paar Vorstellungen.
Ah, ja.
Ich dachte, das war zu wenig.
Zu wenig.
Also, ich erinnere nicht mehr, aber vielleicht 7, 8. Ich kann nicht mehr erinnern.
Ja.
Aber ich dachte, ich konnte mehr.
Toll. Obwohl das ja sicherlich auch sehr anstrengend war. Das dauert 4 Stunden, das Stück. Und du bist sehr viel auf der Bühne gewesen. Auch wenn du nicht gesungen hast, waren fast alle fast immer auf der Bühne.
Ja, ja. Aber so viel Spaß. Vielleicht ich bin ein bisschen masochistisch.
Ich weiß nicht.
Ich liebe einfach meinen Beruf.
Welche Regisseurinnen oder Regisseure magst du sonst noch gerne? Mit wem arbeitest du sonst noch gerne?
Wir haben jetzt mit Mariam Clement ein Don Giovanni gemacht in Kleinbrunner Festspiele. Und das war auch erst mal, dass ich mit sie arbeiten habe. Aber sie war in unserer GRP, unser Krieg und Frieden. Und nachdem haben wir uns kennengelernt.
Ah, ja.
Sie hat gesagt, wir machen zusammen diese Don Giovanni. Ich freue mich sehr. Und ich war natürlich auch ganz froh. Und das war auch eine super Erfahrung, weil ich mag diese kreative Atmosphäre, wo Regisseur oder Regisseurin sagt nicht, also ich möchte das und Punkt. Das müssen wir machen.
Man das gemeinsam entwickelt miteinander.
Ja, es gibt starke Ideen.
Ja.
Natürlich, die sind am Capo. die machen alles, die Konzeption und alles. Wir sind nur Teil. Aber wenn es mit Solisten ganz gut gearbeitet ist, man fühlt das im Publikum auch, dass ganz natürlich kommt was raus und du erzählst was. Also man spürt diese Natürlichkeit auf der Bühne und das gibt ein anderes Niveau, eine andere Qualität.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, das war ja die Elvira in Glyndebourne. Jetzt bei uns singst du auch wieder die Elvira. Und das war dein erstes Engagement nach deiner Babypause, ne? Das
Fast. Fast. Also ich habe, als ich 3 Monate postpartum war, habe ich Evgenia Onegin gesungen in Hamburg. Zu Hause.
Das war sehr früh, ja.
Ja, ganz früh, aber ich bin froh, dass ich das früh angefangen habe, weil dann konnte ich immer weitergehen.
Ja.
Aber Evgenia Onegin war einfacher zu singen als Mozart, als Don Elvira und Giovanni musste ich ganz viel arbeiten und das war im Kleinborn und jetzt bin ich hier in Zürich ganz in Form. Das freue mich.
Und sehr lustig ist ja, du bist nicht alleine jetzt hier, sondern deine Familie ist mit dir auch hier, dein Sohn und dein Mann. Dein Mann ist nämlich auch Sänger, Oleksiy Paltykov heißt er und er ist übrigens Ukrainer und eure gemeinsame Sprache zu Hause ist Russisch.
Ja.
Und was sprecht ihr eigentlich mit eurem Kind? Auch Russisch?
Also wir versuchen, ich spreche nur Armenisch und er spricht nur Ukrainisch. Aber er hört, wenn wir Russisch sprechen, vielleicht ein passives Wortschatz hat
ganz
er.
Ganz bestimmt,
ja. Wir leben in Deutschland.
Also mindestens schon mal 4 Sprachen.
Schon 4, er sagt noch keine Worte. Mal sehen.
Ja.
Was ja, Mama und Papa ist vielleicht international.
Ja, das funktioniert überall.
Ja, wenn er mehr spricht, also mal sehen, was er macht.
Ja, zum Abschluss hören wir noch was ganz anderes. Da habe ich nämlich was sehr Schönes gefunden auf Französisch. Nochmal eine ganz andere Welt. Und zwar ein Lied von Gabriel Fauré, Après un rêve. Das war Zwischenspiel, der Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Vielen Dank an Tino Marthaler für den Ton und ganz herzlichen Dank an dich, liebe Rosane, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr schön, dass du da warst.
Vielen lieben Dank, es hat Spaß gemacht.
Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Beate Breidenbach und bis bald im Opernhaus.